Bei dieser Predigt hat mir Gott zwei Dinge aufs Herz gelegt, die ich gerne Ihnen vermitteln möchte. Das eine ist, dass wir hoffentlich nach diesem Gottesdienst neu staunen darüber, was Gemeinde bedeutet und was es bedeutet, im Reich Gottes zu sein und eingegliedert zu sein in das Reich Gottes. Und dass wir zum Zweiten hineingeführt werden in eine ehrliche Betrachtung dessen, wo in unserem Leben Beichte oder Buße dran ist. Und dass wir das darauf hören können und darauf reagieren können. In dem Text, den wir uns heute anschauen, aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 5, wird ein für die Gemeinde sehr beschämender Fall diskutiert von Paulus, der also der Gemeinde einen Brief schreibt und unter anderem Dinge in der Gemeinde anspricht, die nicht in Ordnung waren. Und ich musste daran denken, dass wir in der letzten Zeit in der Presse ja oft über schockierende Fälle, beispielsweise in der katholischen Kirche, gehört haben. So ähnlich ist das, was Paulus hier anspricht, eine Sache, die tief betroffen macht und die auch die Glaubwürdigkeit von Gemeinde in Schwierigkeiten bringt. Und für unsere Zeit gesprochen, nicht nur der katholischen Kirche. Also nicht, dass wir so tun, so nach dem Motto, wir sind ja auf der Insel der Glückseligkeit hier, wir sind ja evangelisch und sogar freikirchlich, also hat das ja nichts mit uns zu tun. Sondern ich glaube, dass das letztlich auch, was Journalisten daraus machen, Auswirkungen hat auf die Glaubwürdigkeit von Christen und von Christus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sowas uns anschauen. Und ich möchte dazu Ihnen einen Text vorlesen aus 1. Korinther 5 und auch aus dem 1. Korinther 6. Es ist, glaube ich, da sehr wichtig, den Zusammenhang zu verstehen. Deswegen werde ich diesen Text vorlesen. Gleichzeitig werden wir den auch hier sehen. Und ich werde auszugsweise auch das Kapitel 6 mit einbeziehen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, um das Kapitel 5 verstehen zu können. Ein beschämender Fall. 1. Korinther 5, Vers 1. Überhaupt hört man ganz schlimme Dinge von euch, schreibt Paulus an die Korinther. Es soll da einen Fall von Unzucht geben. Also Unzucht ist ein Ausdruck für alle Sexualität eigentlich außerhalb der ehelichen Gemeinschaft. Wie er nicht einmal unter den Menschen vorkommt, die Gott nicht kennen, dass nämlich einer mit seiner Stiefmutter zusammenlebt. Und darauf seid ihr auch noch stolz und gebt es als Zeichen eurer christlichen Freiheit aus. Ihr solltet viel mehr traurig sein und den, der so etwas getan hat, aus eurer Gemeinschaft ausstoßen. Ich selbst bin zwar körperlich fern, aber im Geist unter euch. Und im Geist bei euch anwesend habe ich schon das Urteil gesprochen über den, der so etwas Schlimmes getan hat. Soweit einmal, bleiben wir mal bei diesen ersten Versen. Vor einiger Zeit saß ich mit jemand zusammen, zwei Freunden, die erzählten aus ihrer Gemeinde. Und der eine erzählte eine Geschichte von jemand, der vertrauliche Dinge der Gemeinde praktisch so an die große Glocke gehängt hat. Und irgendwie rutschte uns beiden anderen raus, so, sowas darf doch nicht passieren. Und dann sagte der, der es erzählt hatte, so ganz cool, wovon redet ihr? Wieso sollte das nicht passieren können? Gemeinde ist genauso, wie es sozusagen überall in dieser Welt ist. Alles kann passieren. Wo Menschen zusammen sind, kann alles passieren. Und wir sollten nicht so tun, als wären wir auf einer Insel. Die Insel der letzten moralisch Gerechten oder sowas. Die Insel der letzten Unanfechtbaren. Wenn wir in unserem Herzen vielleicht doch so denken über Gemeinde, dann will ich euch sagen, das ist nicht das, was das Evangelium unter Gemeinde versteht. Gemeinde ist nicht der Kreis von Leuten, die moralisch aufrecht stehen und die da möglichst auch noch stolz drauf sind, beileibe nicht. Das ist wirklich nicht so. Das eigentliche Schlimme an dieser Situation ist nicht, dass so weit etwas in Gemeinde passiert. Das eigentlich Schlimme, sagt Paulus, ist, ihr seid darüber überhaupt nicht erschrocken. Es macht euch nicht traurig, es rührt euer Herz nicht an, sondern ihr seid in gewisser Weise noch stolz drauf und gebt es gebt dem sozusagen ein frommes Mäntelchen. Und das ist die Schwierigkeit, die diese Gemeinde hat. Die Schwierigkeit ist nicht, dass hier Dinge passieren, dass hier jemand mit seiner Stiefmutter zusammenlebt, sondern dass die Gemeinde, wie die Gemeinde reagiert darauf. Und es gibt hier noch natürlich einen Faktor drin, was ganz deutlich wird in dem auch, warum Paulus das als so markant und so schwierig einstuft. Es ist eine Situation, in der jemand sich mit Sünde arrangiert hat, abgefunden hat. Er ist eine Lebensgemeinschaft eingegangen, das war im Alten Testament, hätte das unter Todesstrafe gestanden, also jemand aus der eigenen Familie, mit dem dann in Lebensgemeinschaft, sexueller Gemeinschaft zu leben. Und in diese Situation hinein spricht Paulus und er macht hier sehr deutlich, es handelt sich hier nicht um eine Schwierigkeit, die mal vorgekommen ist. Also jemand hat Ehebruch begangen oder etwas Ähnliches und jetzt ist einfach in der Gemeinde noch nicht darauf reagiert worden, sondern hier ist der Fall, dass jemand in so eine Gemeinschaft eingetreten ist. Schauen wir weiter im Text. Wenn ihr zusammenkommt und ich im Geist dabei bin und auch Jesus, unser Herr, mit seiner Kraft gegenwärtig ist, dann soll dieser Mensch im Namen von Jesus, unserem Herrn, dem Satan übergeben werden. Der soll an seinem Körper die verdiente Strafe vollziehen, damit er als einer, der von Gott den Heiligen Geist empfangen hat, am Gerichtstag des Herrn doch noch gerettet wird. Wenn wir auf die Situation schauen, dann merken wir, dass Paulus die Verantwortung für dieses gesamte Geschehen in die Gemeinde hineinlegt. Er als Leiter geht hier voraus und sagt, Leute, dieser Fall, das ist etwas, das ist sozusagen in die Verantwortung der Gesamtgemeinde hineingelegt. Ihr sollt diesen Menschen ich drücke es jetzt mal mit anderen Worten aus, ihr sollt diesen Menschen in eine Bindung zum Satan hineinführen. Ihr sollt ihn sozusagen aus diesem Schutzraum Gottes hinaus lösen und ihn aus eurer Gemeinschaft herausnehmen. Und zunächst einmal ist mir wichtig, dass wir verstehen, dass wir in der Gemeinde eine Vollmacht erhalten von Jesus Christus, eine Vollmacht zu binden und zu lösen, so drückt Jesus das einmal aus. Zunächst einmal ist in Gemeinschaft die Fähigkeit und die Vollmacht gegeben zu lösen. Wenn ein Mensch zum Beispiel zu einem Bruder oder einer Schwester in der Gemeinde kommt und beichtet, also berichtet über irgendetwas, was ihm widerfahren ist, er ist in irgendeine Sünde gefallen, dann seid ihr als Menschen, wenn so jemand zu euch kommt, seid ihr von Jesus Christus in der Lage und beauftragt, habt die Vollmacht, diese Sünde zu lösen. Das ist also mit Lösen und Binden gemeint. Das bedeutet, ihr dürft die Vergebung Gottes zusprechen. Und das ist ein wunderbares Geschehen, dass wir in der Gemeinde die Fähigkeit haben, Sünde zu lösen. Im Namen Jesu. Nicht selbstständig, sozusagen selbsttätig, sondern das ist eine Wahrheit des Reiches Gottes, dass ein Mensch von Sünde absolut freigesetzt wird. Kürzlich hat mich jemand gefragt, ob es Dinge gibt, die Gott nicht kann. Ja, habe ich gesagt, natürlich gibt es Dinge, die Gott nicht kann. Gott kann sich zum Beispiel nicht erinnern an eine Sünde, die du getan hast und die unter der Vergebung gelandet ist. Es ist ihm unmöglich, sich daran zu erinnern. Das bedeutet, du bist vollständig, wenn du mit Jesus Christus lebst und aus der Vergebung die Vergebung in Anspruch genommen hast, bist du freigesetzt von jeder Schuld deiner Vergangenheit, von jeder Schuld, die du gegenwärtig hast und von jeder Schuld der Zukunft. Das ist die Freiheit des Evangeliums und das bedeutet diese Lösungskraft des Evangeliums, die auch in die Gemeinde hineingelegt ist. Gleichzeitig hat die Gemeinde aber auch eine Bindungskraft. Sie hat auch eine Vollmacht in Bezug auf die Korrektur durch die Gemeinde. Das heißt, diese Gemeinschaft, die hier zusammenkommt, trägt eine Verantwortung füreinander und diese Verantwortung füreinander kann auch bedeuten, dass jemand ermahnt wird, korrigiert wird und dass er notfalls aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden muss. Und damit das erst gar nicht so aussieht oder in den Verdacht kommt, dass es hier darum geht, dass der Leitung eine Nase nicht gefällt und dann schmeißen sie jemand achtkantig aus der Gemeinde raus, wird deutlich gemacht, das wird in den Raum der Gemeinde, in die Gemeindegemeinschaft, in die gemeinsame Verantwortung hineingestellt, damit hier nicht irgendeiner Willkür das Wort geredet werden kann. Und warum soll das passieren? Warum soll hier jemand aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden? Ist das nicht furchtbar? Sollte man nicht denjenigen dabei halten mit allen Mitteln? Paulus sagt, er soll dem Satan übergeben werden. Hier ist damit gemeint, dass er das körperlich zu spüren bekommt, vielleicht durch Krankheit oder Ähnliches, damit er aufgerüttelt wird. Warum? Damit er als einer, der den Heiligen Geist empfangen hat, also als Bruder oder als Schwester, am Gerichtstag Gottes doch noch gerettet wird. Das Ziel dieses Bindens und dieses dem Satan Übergebens, dieses der aus der Gemeinschaft herausnehmen, ist eine vorläufige Sache, damit dieser Mensch gerettet wird, damit er aufgerüttelt wird und wieder mit Gott seinen Weg weitergehen kann. Wir lesen weiter, Verse 9 und 10. In meinem früheren Brief, es gab also einen Brief vor dem ersten Korintherbrief, dem 0. Korintherbrief sozusagen, in meinem früheren Brief habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit Menschen zu tun haben, die Unzucht treiben. Natürlich dachte ich dabei nicht an Menschen, die außerhalb der Gemeinde stehen. Genauso wenig, wenn ich euch vor dem Umgang mit geldgierigen Räubern und Götzenanbetern gewarnt habe. Sonst müsstet ihr ja diese Welt überhaupt verlassen. Ich will diesen Prozess, den Paulus hier anspricht, einmal verdeutlichen, was er hier meint. Vielleicht nehmen wir noch den Vers 11 dazu, der auf der nächsten Folie ist. Ich schreibe euch darum jetzt ausdrücklich, ihr sollt mit niemand Umgang haben, der sich Bruder nennt und trotzdem Unzucht treibt oder am Geld hängt oder Götzen verehrt, der ein Verleumder, Trinker oder Räuber ist. Mit solch einem sollt ihr auch nicht zusammen essen. Diese Verse sind erklärungsbedürftig, glaube ich, und ich möchte das versuchen mit einer Zeichnung. Wie Sie leicht erkennen können, ist das die Welt. Und Jesus Christus ist in diese Welt gekommen und hat in dieser Welt sein Zeichen der Vergebung aufgerichtet und hat gesagt, jetzt ist das Reich Gottes mitten unter euch angebrochen. In der Jüngergemeinschaft ist es angebrochen. Mitten in dieser Welt. Deshalb wäre es auch Quatsch zu sagen, die Gemeinde soll sich von der Welt fernhalten. Völliger Unsinn. Die Gemeinde ist hineingestellt, die Jüngergemeinschaft ist hineingestellt in diese Welt. Und dieses Reich Gottes, das wächst. Und das wird auch in den nächsten Wochen wachsen, da bin ich ganz sicher. Es wird wachsen. Mit jedem Menschen, der Christus einlädt, wächst diese Welt Gottes, dieses Reich Gottes in dieser Welt. Es breitet sich aus. Und das Besondere an dieser Gemeinschaft ist, dass Gott in diese Gemeinschaft hinein etwas Wunderbares hineingelegt hat. Gott hat nämlich gesagt, ich will in diese Gemeinschaft, ich will da selbst hineinkommen. Und mache Menschen zu Gottes Kindern. Und er hat noch mehr gesagt. Er hat gesagt, ich sende meinen Geist in euch. Das heißt, ich selber wohne in jedem Menschen, der im Reich Gottes zu Hause ist. Und er hat im Kreuz uns Sündenfreiheit gegeben. Und er hat uns für das Reich Gottes, ich habe das eben angesprochen, mit dem Binden und Lösen, Vollmacht gegeben. in seinem Auftrag zu handeln. Das hat Gott investiert in das Reich Gottes, und zwar für jeden persönlich. Das heißt, das gilt dir. Wenn du Kind Gottes geworden bist und in diesem Reich zu Hause bist, dann gilt dir die Gotteskindschaft. Dann wohnt der Heilige Geist in deinem Herzen. Dann bist du von jeder Sünde freigesprochen. Und dann lebst du in der Vollmacht der Kinder Gottes. Was ist aber hier in Korinth passiert? Hier hat jemand, der in diesem Reich Gottes lebt, der hat den Geist Gottes gesagt, ach, darauf muss ich nicht hören. Das heißt, das ist sowas wie taube Ohren. Er hat in Bezug auf die Sündenfreiheit geglaubt, dass man sie ohne Kreuz haben kann. Also er hat das Kreuz an den Rand gedrängt und gesagt, Sünde, das ist für mich kein Problem. Das ist nicht das Gleiche wie Sündenfreiheit. Sündenfreiheit bedeutet, dass ich mit dem, wo ich merke, dass ich versage, dass ich zum Kreuz komme und es ablege. Und wenn jemand sagt, Sünde, das ist kein Problem, ich diskutiere das sozusagen weg, dann macht er das Kreuz klein und macht das Geschehen, was Gott in einem Menschen angefangen hat, klein. Und die Gotteskindschaft hat er sozusagen in den Schmutz gezogen, indem er sich zwar Gotteskind nennt und anders lebt. Also er lebt nicht als Gotteskind. Und das sieht man halt daran, dass er Dinge tut, die Gott verabscheut und damit kein Problem hat. Dass wir Dinge tun, die Gott verabscheut, ist normal. Aber wenn ein Mensch davon nicht mehr betroffen ist, dann lebt er nicht mehr als Gotteskind. Und was passiert mit der Vollmacht? Die Vollmacht wird zu einem Bumerang. Der Mensch wird unglaubwürdig, weil die Menschen um ihn herum sagen, ach, so einer ist Christ? Aha. Naja, vielen Dank für die Einladung zu ProChrist. Ich habe schon ein paar von euren Typen kennengelernt. Die Vollmacht der Gemeinde Gottes wird in den Schmutz gezogen. Aber bitte beachten wir, das war nicht das Problem eines Einzelnen. Das Problem bestand auch in der Gemeinde, die das toleriert hat und gesagt hat, wir haben damit auch kein Problem. Und das bedeutet, dass der eigentliche Knackpunkt in diesem Bericht die tauben Ohren sind. Das nicht hören können und das nicht hören wollen auf das Wort Gottes ist hier der Ausgangspunkt für dieses Geschehen, dass die Gemeinde neu ihre Kraft auch zum Binden und zum, in diesem Fall, zu dem Ausschluss aus der Gemeinde tragen muss. Hätten die Geschwister Gebrauch gemacht von dem Geschenk des Heiligen Geistes, dann hätten sie eine Wahrnehmung dafür gehabt und hätten darauf gehört, dass Gott schon früh ihnen sagt, wo vielleicht ein Problem auftaucht und dass sie da dem Bruder oder der Schwester auf den Weg wieder helfen können. Wir merken das an ganz vielen Stellen der Bibel. Das ist hier ein ganz krasser Bericht. Wir merken an ganz vielen Stellen der Bibel, dass es Gottes Wunsch niemals ist, dass ein Mensch hier sozusagen rausgeschmissen wird. So wird das dann vorschnell oft beschrieben. Wenn dein Bruder, haben wir ja in der Einleitung des Gottesdienstes gehört, wenn dein Bruder von einem Fehltritt übereilt wird, dann bring ihn zurück. Bring ihn zurecht, damit er wieder in der Gemeinschaft sein kann, damit das Kreuz für ihn wieder gilt, damit er in der Vollmacht der Kinder Gottes leben kann, damit er Sündenfreiheit hat und sie auch zugesagt bekommt. Aber sie haben nicht gehört und er, um den es hier geht, hat nicht gehört. Und das bedeutet, dass das eigentliche Problem nicht die Sünde war. Nicht wahr, dass jemand etwas Krasses getan hat, einen krassen Verstoß gegen das Wort Gottes, sondern das Problem war, das nicht hören können und das nicht hören wollen auf das
reinigende und helfende Wort Gottes.
In Bezug auf die Art und Weise, wie Menschen zurechtgebracht werden sollen, wird in 2. Thessalonicher 3, Vers 15 ein Beispiel gebraucht. Da geht es um noch eine bisschen andere Situation. Da gibt es um Leute, die haben Tag und Nacht Party gefeiert. Und zwar nicht, weil sie irgendwie sozusagen jetzt einfach nur Spaß haben wollen, sondern es hatte mit einem Verständnis zu tun, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Und dann haben sie gesagt, also arbeiten brauchen wir nicht mehr. Ab jetzt machen wir nur noch Party. Jetzt werden wir einfach, bis Jesus wiederkommt, nichts mehr machen, was irgendwie unbequem ist. Und da sagt Paulus an dieser Stelle genau das Gleiche. Leute, ihr könnt jetzt als Menschen, die mit ihnen in dieser Gemeinschaft des Reiches Gottes sind, ihr könnt nicht mit denen jetzt Tischgemeinschaft haben. Aber das ist nicht so gemeint, so nach dem Motto, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben. Sondern es soll bedeuten, wenn du selber zu dieser Party mitgehst, dann sagst du eigentlich mit deinem Handeln, das ist okay, was du machst. Das war das Problem. Nicht, dass Paulus möchte, dass hier sozusagen die Gemeinde sich teilt in die moralisch Gerechten und die Wohltätigen und Guten und die Bösen, sondern dass Paulus möchte, dass wir als Menschen, die unter dem Kreuz leben, ein dauerhaft falsches Verhalten nicht mittragen, indem wir das unterstützen. Das ist der eigentliche Knackpunkt an dieser Sache. Und darum sagt Paulus in 2. Thessalonicher 3, 15, behandle so jemand, der in so einer Situation ist, es geht um diese Partyfeierer, behandle ihn nicht als Feind, sehe ihn nicht mal als Feind an, komm gar nicht auf die Idee, sozusagen, das ist jetzt mein neues Feindbild, das ist der Christ, der nicht gut ist oder sowas, sondern bring ihn zurecht als Bruder. Sehen als Bruder an, den du wieder gewinnen willst. Ich werde jetzt die nächsten Texte nicht mehr zeigen, weil das uns jetzt etwa, vielleicht etwas zu weit von dieser Thematik abführt. Ich möchte noch sozusagen aber diese Texte mit einbeziehen, in dem Sinne, ich bitte euch, die zu Hause dann zu lesen, 1. Korinther 6 einmal komplett zu lesen, weil es wichtigen Gedanken dazu gibt. Zum einen wird da über Gerichtsverfahren unter Christen gesprochen, die Paulus genauso beschämend findet, also dass Menschen nicht in der Lage sind, ihre Streitigkeiten, die in der Gemeinde entstehen, übrigens sieht Paulus das als völlig normal an, dass es in der Gemeinde Streit gibt. Aber er sagt, ihr seid nicht in der Lage, wenn zwei Geschwister bei euch in der Gemeinde Streit haben, was weiß ich, der eine hat dem anderen Rasenmäher geliehen, ja, und der ist kaputt gegangen und der will ihm keinen Ersatz leisten oder sowas. Solche Sachen, da geht ihr zu einem Zivilgericht. Anstatt, wenn ihr euch nicht einig werdet als Brüder, in der Gemeinde weise Leute zu haben, die das regeln, eine Art Schiedsmänner. Also Paulus ruft eigentlich dazu auf, dass es in der Gemeinde Schiedsmänner gibt. Und in diesem Zusammenhang erweitert er jeweils, in diesem Kapitel 6, erweitert er dieses Bild von den Menschen, die sozusagen mit die Unrecht tun und mit denen keine Gemeinschaft zu halten ist. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Paulus erwähnt nochmal Menschen, die in Unzucht leben. Also das wäre beispielsweise unverheiratet zusammenleben, das würde in diesen Bereich fallen. Aber auch geldgierige, Trinker, Verleumder, Menschen, die Homosexualität praktizieren, die Kinder missbrauchen und Ähnliches. Also das wird hier, da werden verschiedene Beispiele angesprochen. Für mich ist eine ganz wichtige Sache jetzt innerhalb der Bibel, damit da nicht ein falsches Denken in unsere Köpfe kommt. Paulus würde es als nicht evangeliumsgemäß ansehen, wenn wir jetzt einen Katalog aufstellen, also das darf man sozusagen und das darf man nicht. Sondern wenn wir uns ehrlich betrachten und schauen uns an, wie Gottes Maßstäbe sind, dann vermute ich, wird es hier im Raum keinen geben, für den nicht mehr oder weniger auch diese Beschreibungen immer wieder auch zutreffen. Geldgierig, Trinker, Verleumder, Ehebrecher, Wenn wir merken, wie Jesus über diese Themen spricht, dann glaube ich nicht, dass wir uns davon freisprechen können, auch in diese Kategorien zu fallen. Es geht also Paulus hier darum, dass jemand beständig in einer Sünde bleibt und darin verharrt und sie sozusagen und sagt, das ist kein Problem. Dieses nicht hören können. Und damit wir keine Liste anfertigen, sozusagen, und sagen, also hier genau ist die Grenze, die darfst du nicht überschreiten. Darum führt er uns verschiedenste Beispiele vor Augen und sagt, letztlich als Gemeinde werdet ihr im Einzelfall das Prüfen entscheiden müssen. Ihr müsst die Dinge, die in der geistlichen Welt passieren, also im Reich Gottes passieren, auch geistlich angehen. Und das bedeutet, dass das in die Gemeindegemeinschaft hineingelegt ist und nicht in die Willkür Einzelner. Und gleichzeitig, dass es in unsere Verantwortung hineingelegt ist, immer wieder neu auf Gott zu hören und zu schauen, wie ist hier die Situation? Wie hörbereit ist dieser Bruder, diese Schwester? Hört sie auf das, was der Heilige Geist und die Gemeinde ihr sagt? Oder hört sie nicht mehr darauf? Und dann beschreibt Paulus, warum es besonders schwierig ist in diesem sexuellen Bereich. Es gibt ja Leute, die sagen dann, na ja, in den Gemeinden, da wird dann immer sozusagen der sexuelle Bereich oder vorehelicher Geschlechtsverkehr oder sowas, das wird dann immer breit getreten und über die anderen Sachen redet man nicht. Ich denke aber, dass dieser Bereich auch ein wichtiger Bereich ist, den man nennen muss. Und Paulus führt dann in 1. Korinther 6 das aus und sagt, dieser Bereich ist der verletzlichste eures Lebens. Und darum reden wir darüber. Er ist besonders, dieser sexuelle Bereich ist besonders anfällig, weil in keinem anderen Bereich ein Mensch sich derart stark und intim einem anderen Menschen öffnet und sich so verletzlich macht. Und dazu sagt Paulus, schaut mal, ihr seid eine Einheit mit Jesus Christus. Und als Einheit mit Jesus Christus geht ihr jetzt, in diesem Fall bei den Korinthern, geht ihr zu einer Prostituierten. Das ist doch unmöglich. Das geht doch nicht. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Und wenn ihr so etwas tut, dann lasst jetzt ab von diesem falschen Verhalten, denn das entehrt nicht nur Gott, das entehrt auch euch selbst und verletzt euch selbst, es macht euch selber krank. Wenn wir dieses ganze Kapitel 5 und das Kapitel 6 zusammennehmen, dann sehen wir, dass Paulus in diesen ganzen Versen immer wieder betont, wer wir im Reich Gottes sind, um deutlich zu machen, dass wir eine große und herrliche Berufung haben, die wir nicht verlieren wollen. Er sagt zum Beispiel in diesen Versen, dass wir Richter sind. Er sagt, dass wir Menschen sind, die rein geworden sind. Er sagt, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, ein heiliges Volk, zusammengebunden mit Christus. Dass wir Glieder sind am Leib Christi, Freigekaufte, dass wir nicht mehr uns selbst gehören und dass wir Vollmacht haben, zu binden und zu lösen. Es ist eine herrliche Berufung, in diesem Reich Gottes zu sein. Und ich wünsche mir für uns, dass wir hörbereite Menschen sind, immer wieder hörbereite Menschen sind, die das Wort Gottes an sich heranlassen, was der Geist Gottes in uns spricht. Und ich könnte mir vorstellen, dass für den einen oder anderen so ist, dass ihr sagt, Mensch, irgendwie ist da was bei mir aufgetaucht. Ich würde gerne nach diesem Gottesdienst mit jemand beten. Vielleicht beichten. Ganz schlicht eine Sache vor Gott aussprechen und der andere kann dir die Vergebung Gottes, die für dich gilt, zusprechen. Oder du möchtest mit einem anderen Menschen einfach beten, weil dich irgendeine Frage umtreibt. Dafür ist nach dem Gottesdienst jetzt Gelegenheit. Wir nehmen uns Zeit dafür, wir werden ja später die Gemeindestunde haben, aber wir nehmen uns diese Zeit. Amen.